Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gottes Wort aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 8. Der Apostel Paulus schreibt: Weiter, liebe Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut, dass ihr darin immer vollkommener werdet. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht und ein jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche, in Heiligkeit und Ehrerbietung, nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Niemand gehe zu weit und übervorteile seinen Bruder im Handel, denn der Herr ist ein Richter über das alles, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, der große Wille unseres Gottes ist, dass ihr heilig seid. Eure Heiligung ist sein Wille. Vielleicht zögert ihr jetzt etwas, so aus der Vergangenheit, aus der Geschichte, aus der Kirchengeschichte, denkt ihr jetzt vielleicht an besonders heilige Menschen. Und gerade in der katholischen Kirche haben die Heiligen ja eine ganz herausragende Bedeutung. Denken wir etwa an den heiligen Martin oder den heiligen Christophorus. Und manchmal hören wir auch aus Rom, dass wieder eine Heiligsprechung eines Menschen stattgefunden hat. Ich kann mich noch gut erinnern, als vor einigen Jahren Mutter Teresa heilig gesprochen wurde. Eine hohe Würdigung von Menschen, ja von Menschen, die tatsächlich ihr Christsein in besonderer Weise lebten und in Gottes Kraft gewirkt hatten. Aber die Frage ist nun heute Morgen, meint unser Apostel Paulus hier solche Heilige? Nein, der Apostel hat hier einen anderen Blick. Nach der Bibel sind Heilige nicht besondere, einzigartige menschliche Gestalten, sondern Heilige sind, ganz einfach gesprochen, wir als Christen, du und ich. Wir sollen es jedenfalls sein. Und Paulus weiß das, woher er weiß das, aus dem Alten Testament bereits. Das sagte Gott beim Bundesschluss am Sinai: Ihr Israeliten, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Und genau in dieser Linie, in dieser Tradition, in diesem Inhalt her vom Alten Testament, von dieser Rede Gottes zu den Israeliten, genau in dieser Linie schreibt nun der Apostel Paulus an die Gemeinde in Thessaloniki. Viele dieser Gemeinde, sie war ja eine ganz junge Gemeinde, waren erst ganz vor kurzem zum Glauben an Christus gekommen. Und nun macht ihnen Paulus eines klar: Ihr gehört nun ganz und gar mit Haut und Haar zu Jesus Christus. Und weil ihr so zu Jesus Christus gehört, deshalb seid ihr heilig. Und weil Jesus in euch Raum gewonnen hat, deshalb soll auch euer Leben immer Christusähnlicher werden, immer vollkommener nach dem Willen und Plan eures Gottes. Das ist Gottes Wille an und für euch. Wir können hier also festhalten, liebe Gemeinde, es kommt nicht nur auf den Start des Glaubens an, sondern es kommt auch auf den anschließenden Lauf des Glaubens an. Es kommt nicht allein auf das zum Glauben kommen an, sondern eben auch auf das Weiterkommen im Glauben. Denn unser Christsein ist ja nicht ein einmaliges Lippenbekenntnis, das ich ausspreche, sondern ein wahres christliches Leben ergreift und umfasst unser ganzes Leben, ist eine Lebenshingabe, eine Hingabe unseres Lebens an unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Entscheidend ist also nicht am Anfang eines Lebens ein Taufschein, auch nicht später ein Konfirmationsschein oder dann noch einige Jahre später ein Trauschein. Das alles, wenn das alles wäre, das würde ja nur zu einem Scheinchristentum führen. Nicht zur Heiligkeit nach Gottes Wille, sondern eben nur zu einer Scheinheiligkeit. Eine Scheinheiligkeit führt aber einen Menschen nicht zum Ziele, hat nichts zu tun mit einer lebendigen Gottesbeziehung. Hingegen zeigt uns der Apostel Paulus hier auf, dass die Heiligung eines Menschen ein dynamischer, lebenslanger Prozess ist. Es ist ein geistliches Atmen, ein Wachsen eines Christenmenschen im Alltag hin auf seinen Gott. Ihr Lieben, wir können uns das mit dem Sauerstoff in unserem Körper, ja, da können wir das vergleichen. Unsere Lungen nehmen Stunde für Stunde, Minute für Minute, ja, jede Sekunde Sauerstoff auf. Unsere Lungen nehmen den Sauerstoff auf, sonst könnten wir keine Sekunde weiterleben. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Diese Aufnahme des Sauerstoffes in die Lunge reicht nicht aus. Der Sauerstoff muss nun in alle Glieder bis an die letzten Enden unseres Körpers hineingepumpt werden, hineintransportiert werden, durch die ganzen Verästelungen unserer Blutbahnen hindurch. Und deshalb schlägt ja auch unser Herz so regelmäßig und pumpt das Blut überall hinein in den Körper. Sollte aber irgendwo kein Sauerstoff ankommen, kein Sauerstoff hinkommen, dann wird sehr schnell dort, wo kein Sauerstoff ist, etwas absterben. Ich habe heute Morgen extra noch einmal unsere Johanna nachschauen lassen im Internet. Es ist ja sagenhaft. Wissen Sie, aus wie viel Prozent Sauerstoff unser Blut besteht? 98% Sauerstoff befindet sich in unserem Blut. Also das ist die Lebensquelle für uns natürliche Menschen. Ohne diesen Sauerstoff, der in allen Blutbahnen durchfließt, können wir nicht leben. Und nun das Entscheidende bei diesem Vergleich: in unserem geistlichen Leben funktioniert das genauso. Denn Gott selbst ist es, der in uns etwas hineingeben will, wenn wir unser Leben im Glauben Gott öffnen, wenn wir uns an ihn wenden, wenn wir uns ihm zuwenden, dann will er uns den geistlichen Sauerstoff geben in unser Leben, und das ist der heilige, gute Geist Gottes. Er will einkehren in unserem Leben. Er will hineingehen in unser Leben, in alle Bereiche unseres Lebens. Er will uns ganz und gar ausfüllen. Und Paulus schreibt ja hier in Vers 8, Gott, der seinen heiligen Geist in euch gibt. Gott selbst, er ist der eigentlich Heilige. Ich bin heilig, sagte er den Israeliten. Aber das Aufregende geschieht nun. Dieser allmächtige, heilige Gott will von seinem Heiligsein ganz viel in uns hineinlegen, in dein Leben ganz viel göttliche Heiligung hineinfließen lassen. Und deshalb gibt er seinen eigenen Geist in dich hinein, damit dein Leben immer heiliger werden kann. Denn heilig ist all das, was Gott gehört. Und unser Leben, unser menschliches, natürliches Leben, es soll immer mehr umgestaltet werden, verwandelt werden, immer mehr zu dem heiligen Gott passen, immer mehr zu ihm gehören. Das, ihr Lieben, ist Heiligung, Wachstum im Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist. In die Bahn unseres Lebens soll also der Sauerstoff des Heiligen Geistes hineinströmen. In alle Verästelungen unseres alltäglichen Lebens hinein soll die göttliche Heiligung fließen. Und das alles regelmäßig angetrieben durch den Herzschlag unseres Glaubens, unseres Vertrauens auf den lebendigen Gott. Ich finde das eine sehr schöne Bibelstelle, die wir heute Morgen haben, ihr Lieben, Weil Paulus schreibt ja hier nicht mit einem moralischen Ton, mit einem erhobenen Zeigefinger oder mit verbissener Miene. Nein, der Apostel befiehlt hier nicht mit Zähnenknirschen, dass wir irgendwie geistliche Klimmzüge veranstalten sollten als Christenmenschen oder dass wir ja mit ständigen Bußübungen uns vor Gott irgendetwas erwirken könnten. Nein, hier klingt etwas ganz anderes an, nicht nur ein anderer Ton, ein anderer Inhalt. Hier geht es um Heiligung und Heiligung ist Gottes Sache. Und diese Heiligung ist viel mehr als unsere ja glaubensmäßigen, frommen Anstrengungen, die wir doch manchmal versuchen zu unternehmen. Heiligung kommt von Gott. Heiligung ist viel größer als unsere Anstrengung und viel befreiender. Wenn Gott uns heiligt, dann stellt er uns hinein in das Evangelium Jesu Christi. Dann leben wir als Christen, die zu Gott gehören, im Glanz des Evangeliums. Der Glanz Jesu über dir, in dir, das ist Heiligung. Und diese frohe Botschaft von Jesus befiehlt ja dir als Christenmensch nicht, na nun reiß dich mal endlich richtig zusammen und werde heilig. Streng dich an, noch mehr geht da bei dir. Wenn wir so vorgehen würden, das wäre nur Krampf und irgendwann würde es dich dann zur Verzweiflung führen. Nein, Gott sagt hier dir zu, du bist heilig, ihr seid heilig, von Gott geachtet, ihr seid von Gott berufen, ihr seid von Gott geliebt. Und deshalb sind wir auch befreit zu einem Leben im Vertrauen auf den lebendigen Gott. Das meint Paulus hier mit Heiligung. Im Bild gesprochen, der Sauerstoff des Heiligen Geistes, er ist da. Atme ihn ein. Tag für Tag, Stunde für Stunde, Sekunde für Sekunde, der Sauerstoff des Heiligen Geistes ist da und leite ihn weiter, leite ihn hinein in alle Ecken und Enden deines Lebens, dass kein Teil deines Lebens in der Dunkelheit verbleiben muss, sondern dass der Glanz des Evangeliums dich erreicht an allen Ecken und Enden. Und dieses Anliegen, das macht nun Paulus hier den Thessalonichern ganz konkret bewusst. Er nennt hier in diesem Abschnitt zwei Lebensbereiche dafür konkret und erhält ihnen vor, dass die Heiligung unseres Lebens gerade in diesen beiden Bereichen besonders wichtig ist, weil es zwei Lebensfelder sind, in der die Menschen und auch wir Christen sehr stark gefährdet sind. Und diese zwei Lebensfelder sind die Beziehung von Mann und Frau, die Ehe, und auf der anderen Seite das Geld. Es geht also um das Verhältnis von Mann und Frau auf der einen Seite und im anderen konkreten Beispiel um das Verhältnis, das wir haben zu unserem materiellen, zu dem materiellen Besitz. Und wenn wir etwas da tiefer hineindenken, so ist es ja tatsächlich auch in unserem Körper so, dass in unserem natürlichen Leib es auch Bereiche gibt, in denen ein höheres Risiko besteht, dass dort zu wenig Sauerstoff hinkommt. Und dort an diesen Stellen, die oft auch weiter weg sind vom Körper, besteht eine erhöhte Thrombosegefahr. Für unser Leben nennt Paulus diese beiden Lebensbereiche für unser geistliches Leben, nämlich die Ehe und das Geld. In diesen beiden Bereichen besteht für unser christliches Leben eine erhöhte Thrombosegefahr. Und das war damals zur Zeit der Thessalonicher, zur Zeit des Neuen Testaments ganz genauso, wie es heutzutage noch aktuell ist. Sehen wir uns diese beiden Felder unseres Lebens an. Zunächst die Beziehung zwischen Mann und Frau. Es ist auffallend an ganz vielen Stellen der Heiligen Schrift, dass die Bibel, dass Gottes Wort gerade die Ehe als ein besonderes Feld, ein besonderes Gebiet beschreibt, das geheiligt werden soll. Wie ein Mann mit seiner Frau oder umgekehrt zusammenleben, wie sie miteinander reden, wie sie miteinander Konflikte bewältigen, ja auch wie sie sich in ihrer Liebe und Sexualität begegnen, all diese Lebensvollzüge, sie sollen vom Sauerstoff des Heiligen Geistes geprägt sein. Die Bibel sieht das Miteinander von Mann und Frau als etwas Herrliches an. Es hat Gott gut, sehr gut so geschaffen und eingerichtet und er hat es gesegnet. Schon bereits die Schöpfungsgeschichte zeigt hier Gottes Plan, dass er Mann und Frau füreinander und zueinander geschaffen hat. Dass es sind wie zwei Puzzleteile, die einander zusammengefügt werden müssen, die wunderbar zueinander passen und dann ein größeres Ganzes bilden zu können, um ein Fleisch sein zu können. Und die Ehe ist dafür von Gott ein gegebenes, kostbares Gefäß. Die Ehe ist der Raum, den Gott Mann und Frau gegeben hat, um in Geborgenheit miteinander im Vertrauen leben zu können. Und dieser Raum der Geborgenheit in der Ehe, der Begegnung von Mann und Frau, dieser Raum soll vollkommen erfüllt werden durch den Heiligen Geist Gottes. Daraufhin hat Paulus die Christen angesprochen und sie ermutigt. Wie gesagt, er hat auch den Thessalonichern damals keine Moralpredigt gehalten. Es war auch keine Moralpredigt an alle Menschen. Gleichwohl hätte Paulus das natürlich auch tun können, weil dieses Wort Gottes und diese Einrichtung der Ehe, das gilt tatsächlich global für alle Menschen. Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes und alle Menschen können eben in dieser Richtung Gottes leben oder andere Wege gehen, die dann eben nicht zum Segen führen. Aber Paulus hat hier nicht die Welt an sich im Blick, sondern er schreibt hier ganz konkret an die Gemeinde in Thessalonich, er schreibt hier an die jungen Christenmenschen. Und ermutigt sie dazu, dass sie anders bitteschön leben sollen, als es andere tun, als die Heiden, die von Gott nichts wissen. Paulus fordert hier einen wachen Blick der jungen Christen, dass sie ihr Leben nun anders zu gestalten haben als ihr Umfeld. Und so können wir auch uns selbst einmal kritisch die Frage stellen, haben wir schon einmal überlegt, wie andere an uns, an unserer Ehe merken, dass wir nach Gottes Plan leben? Ist das anschaulich, wie wir miteinander umgehen, als Mann und als Frau? In der damaligen römischen Gesellschaft, da galt die Frau sehr wenig. Sie war quasi Besitz ihres Mannes. Und in erster Linie war sie da, um alle Bedürfnisse der Männer zu befriedigen. Und reiche Männer konnten sich sogar mehrere Frauen leisten, weil sie eben diese Frauen dann auch versorgen konnten. Und so kam es nicht selten vor, dass die Männer mehrere Frauen hatten. Die eine hatten den Haushalt für sie zu besorgen, die anderen hatten sie gehalten oder gehabt, um Kinder zu bekommen, und wieder andere waren ihre Lustgespielinnen. Wie anders ist doch Gottes Wort, wie anders schreibt der Apostel Paulus hier an die Männer. Er schreibt, jeder von euch suche seine eigene Frau zu gewinnen in Heiligkeit und Ehrerbietung. Also in achtungsvoller Weise, in geheiligter Weise. Könnte man schnell in die Versuchung kommen und sagen, ja, ja, das alte Rom ist ja untergegangen mit all seinem Sodom und Gomorra. Aber wenn wir unsere Gesellschaft heutzutage anschauen, so ist auch vieles in ganz ähnlichen Strukturen auf dem falschen Weg unterwegs. Wie oft werden auch in unserer Gesellschaft heute insbesondere Frauen misshandelt, missachtet, verstoßen, sich von ihr geschieden, sie weggestoßen wie Dreck. Und der Mann, wenn er seine Lebenserfüllung nicht mehr durch diese Frau, die er einmal genommen hat, der ihr das Leben versprochen hat, zusammenzubleiben, bis der Tod sie scheidet, wenn sie ihm das nicht mehr geben kann, stößt er sie ab und sucht sich eine andere, eine jüngere. Inzwischen sind wir so weit, dass auch Frauen das angefangen haben zu tun mit ihren Männern. Wie anders ist das, was Paulus uns hier zu sagen hat? Paulus traut es den Christen, ja den neu geborenen Christen hier zu, sich gegen diesen Strom der Gesellschaft, gegen den Strom der Zeit zu stellen. Und wenn wir hier genau lesen, finde ich das so wundervoll. Hier kann man so deutlich machen, dass dieser Apostel Paulus, dem ja oft vorgeworfen wird, er sei frauenfeindlich, dass er das überhaupt nicht ist. denn Paulus ist rein geistlich gesinnt. Und deshalb ist Paulus niemandem Feind, auch nicht den Frauen, wie ihm, wie gesagt, immer wieder unterstellt wird. Sondern Paulus hatte nur einen geistlichen Blick auf diese Sache. Er zeigte auf, wie das Mannsein funktioniert, wie das Frausein funktioniert und wie die beiden miteinander die Ehe nach Gottes Plan leben können. Und das ist ihm ganz wichtig, dass der jungen Christengemeinde in Thessaloniki das vor Augen geführt ist. Und dieses Wort, das Paulus hier geschrieben hat, das gilt auch uns heute. Auch wenn sich den meisten kirchlichen, genderorientierten Gleichstellungsbeauftragten beim Lesen dieser Worte die Nackenhaare aufstellen und sie die Zähne fletschen. Aber wir Christen haben nur dem Wort Gottes zu gehorchen. Wir haben uns gerade nicht dieser Welt anzupassen. Wir sollen so nicht leben wie die Heiden. Wir sollen keine neuen Maßstäbe erfüllen oder erfinden, sondern unser Maßstab kann und soll doch allein Gottes Wort und sein Gebot sein. Also, ihr Lieben, im heutigen Abschnitt stellt Paulus den Verheirateten, den befreundeten Paaren, aber ebenso den Singles eine Frage. Die Frage, wie lebst du? Lasst ihr euer Leben, eure Beziehungen geheiligt sein? Und bei den einen fragt er dann, wie steht es eben mit eurer ehelichen Treue, mit einem Zueinander geschaffen sein? Und bei den anderen fragt er, wie lebt ihr eure Enthaltsamkeit? Wenn wir heute in die Gesellschaft, in die Medien schauen, da brauchen wir gar nicht zu suchen, das fällt uns plakativ Tag für Tag vor Augen, da wird der Ehebruch ja längst verherrlicht als ein prickelndes Erlebnis, als eine Normalität hingestellt, ja quasi als ein Anrecht, das man sich nehmen kann. Es gibt sogar schon Eheleute, die sich das gegenseitig erlauben und noch gut finden und meinen, sie täten ihrer Ehe etwas Gutes. In unserer Gesellschaft wird die Sexualität vor der Ehe, die Sexualität außerhalb der Ehe und auch das Zusammenleben ohne Ehe als etwas völlig Normales dargestellt. Und ich finde es so erschreckend, dass inzwischen auch viele Kirchengemeinden auf diesen Pfad sich gestellt haben und mitgehen dorthin, wo die Heiden wandeln. Aber Paulus sagt uns hier ganz deutlich, in den Augen Gottes ist dies alles Unzucht. Und wir verstehen doch ganz genau, was der Apostel uns hier sagt. Und wir kennen leider auch die Folgen von solch einem unzüchtigen Verhalten. Wir kennen doch die Schattenseiten. Und die Gesellschaft leidet an diesen Schattenseiten. Wir kennen den Streit, die Trennungen, die Scheidungen, verbunden mit Tränen, verbunden mit Hass. Wir kennen das Leid vieler Kinder, die dann nicht mehr den Frieden haben, mit einer ruhigen Seele aufwachsen zu können. Wobei Kindern bereits das Vertrauen ja in ihre Eltern zerstört wird. Ein solches Leben in Unzucht, ein solches falsches Miteinander von Mann und Frau, das kann nicht zum Segen Gottes führen. Ein solches Leben kann nicht gelingen. Und wir wollen da nicht mit dem Finger auf andere zeigen und auch nicht in falscher, überheblicher Weise übereinander urteilen. Denn wie gesagt, auch in christlichen Kreisen kommen solche Verfehlungen und falsche Verhaltensweisen vor. Und Paulus klagt hier eben, wie gesagt, nicht die Gesellschaft an, nicht Außenstehende an. Er spricht hier nicht zu den Heidenkindern, sondern er fragt uns ganz seelsorglich. Er fragt uns ermahnend, zurechtbringend, helfend. Lassen wir unser Leben, unsere Beziehungen heiligen? Und Paulus rät speziell den Männern, begegnet eure Frauen nicht in gieriger Lust. Es geht nicht um unser Ich, um unser Ego, sondern jeder suche seine Frau zu gewinnen in Heiligkeit und Ehrerbietung. Ein solches Gewinnen soll eben nicht nur am Anfang zur Zeit des Verliebten, Verlobtseins, am Anfang einer Ehe vorhanden sein, sondern diese Wertschätzung des anderen soll lebenslang gelten. Und im ersten Korintherbrief sagt Paulus zu den Eheleuten quasi als Fortsetzung dessen, die Frau verfügt nicht über ihren Leib, sondern der Mann. Und ebenso verfügt nicht der Mann über seinen Leib, sondern die Frau. Das ist ein steiles Wort Und das kann nur gelingen, wenn beide das auf festem Fundament leben, auf dem Fundament dessen, was Gott uns gegeben hat. Denn nach der Bibel ist die eheliche Liebe, die Ehe, kein Gefühl, das zwei Leute miteinander teilen, sondern es hat ein festes Fundament auf dem Schöpfungswillen Gottes, auf dem gegenseitigen Treueversprechen, eben bis der Tod uns scheidet. Nur auf dieser Basis können Mann und Frau sich gegenseitig ihr Leben ganz hingeben und zur Verfügung stellen. Nur so können wir den anderen annehmen als Gottes gute Gabe und ihn lieben und ehren, bis der Tod uns scheidet. Ich komme zum zweiten Punkt. Der andere Bereich, den Paulus hier konkret nennt, das ist unsere Beziehung zu Geld und zu Besitz. Und es ist ja tatsächlich so, dass sich vieles im Leben eines Menschen um Geld dreht. Und weil das Geld so wichtig ist, hört ja auch sprichwörtlich beim Geld schnell auch die Freundschaft auf. Und auch in christlichen Gemeinden, auch unter uns Christen, ist das mitunter der Fall. Wie viele Familien sind zerstritten, weil in der Erbteilung was nicht stimmte. Wie viel Festkrallen am Geldbeutel oder am Bankkonto kennen wir selbst? Als ob es das oberste Ziel eines Lebens sein könnte, möglichst viel Gewinn zu machen, möglichst viel Vermögen anzuhäufen, um es einmal irgendwie doch hinterlassen zu müssen. Und deshalb, weil die Menschen so eine Gier haben nach Geld und nach Reichtum, tauchen sie auch in den Medien immer wieder auf. Die schwarzen Kassen, die Korruption, die Bestechlichkeit. Der Apostel Paulus mahnt auch hier, geht in geheiligter Weise mit dem Geld um. Niemand betrüge seinen Bruder im Handeln. Und wieder zeigt der Apostel hier nicht auf die Gesellschaft, sondern auf die christliche Gemeinde. Und er stellt uns vor die Frage, ist Jesus auch der Herr über unseren Geldbeutel? Oder regieren wir hier an diesem Punkt mit dem Götze Mammon? Jesus sagt einmal nicht, niemand kann zwei Herren dienen, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Also auch für diesen Lebensbereich gilt, Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Und der Apostel fügt hinzu, wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Geheiligte Menschen wissen, zu wem sie gehören. Und deshalb sehen sie ihre Sicherung, ihre Lebensabsicherung auch bei dem lebendigen Gott und nicht bei ihrem Geld. So wie es meinetwegen der reiche Kornbauer doch getan hatte, dem dann doch die Seele über Nacht genommen wurde. Die Absicherung Geld genügt nicht, die funktioniert nicht. Geheiligte Christen, sie leben aus Gott und von Gott und für Gott und sie geben von dem Gut, von dem Geld und der Habe, die sie empfangen haben, geben sie auch wieder gerne ab für die Reichsgottesarbeit. Wir wissen, dass all das Geld, das wir zur Verfügung haben, all die Gaben, die uns Gott gibt, dass wir die dankbar annehmen dürfen und dankbar auch weiterleiten können. Und auch hier hat der Apostel niemals einen moralischen Zeigefinger, sondern wie schreibt er bei der Geldsammlung an die Korinther? Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und fröhlich geben können wir nur, wenn wir wissen, wer unser Leben in der Hand hat, wer unser Leben abgesichert hat, wem wir unser Leben anvertraut haben, dass wir also wissen, dass unser Bankkonto, so groß es sein mag, unser Leben nicht absichern kann. Ihr lieben Glaubensgeschwister, lasst es nicht zu geistlichen Thrombosen kommen, zu einem schuldhaften Gerinnsel in unseren geistlichen Blutbahnen. Lasst keine Bereiche eures Lebens von dem Sauerstoff des Heiligen Geistes unterversorgt sein. Es geht gerade in diesen beiden Bereichen, die Paulus hier nennt, ja nicht irgendwie um Kleinigkeiten oder Kavaliersdelikte. Nein, Paulus nennt genau diese beiden Lebensgebiete Ehe und Geld, wo sich auch unser Christsein zu bewähren hat. Weil er weiß, dass auch gerade hier falsche Wege, falsche Mächte schnell über uns Macht gewinnen können, die uns dann wegziehen von Gott, die unser Leben durcheinander bringen. Aber das will Jesus nicht, diesen Plan hat er nicht von dir. Er will, dass du heilig bist und geheiligt lebst und wächst in der Heiligung. Er will dein Leben immer mehr auf die guten Ordnungen Gottes hinführen. Heiligen und heilen, das gehört nicht nur vom Wortstamm zusammen, sondern auch vom Inhalt. Das haben wir letzte Woche gehört in der Predigt von dem kranken Mann am Teich Bethesda, wie beides miteinander und ineinander läuft, laufen kann. Und immer wieder haben ja Menschen über all die Jahrhunderte Befreiung und Heiligung durch Jesus erlebt. In den ersten Stunden des Evangeliums der Zöllner Zachäus, ja, der von seiner betrügerischen Geldgier befreit wurde, oder die Ehebrecherin, der Jesus Vergebung zusagt ihrer Schuld, der sie gar vor dem Tod bewahrt, weil die anderen sie steinigen wollten. Gott umfängt uns mit seiner grenzenlosen Liebe. Er will uns Heiligung schenken, sein Heil schenken, denn er will, dass wir ganz und gar mit unserem ganzen Leben ihm gehören. Empfangen wir seine Kraft, empfangen wir seinen Heiligen Geist, atmen wir den Sauerstoff der Heiligung immer wieder von Neuem ein. Lebt ein geheiligtes Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.